Niemand ist tot, solange wir uns an ihn erinnern. Das ist ein beliebter Spruch für Mitleidsbekundungen auf Beerdigungsfeiern oder auf Karten zur Kondolenz. Wenn wir uns nur an eine geliebte Person erinnern, wenn wir nicht vergessen, was wir mit ihr erlebt haben, dann lebt sie in uns und durch unsere Gedanken ein Stück weit weiter. Und es ist ein wunderbares Geschenk, dass wir uns erinnern können. Beziehungen, ja die Liebe selbst, wächst und reift durch Erinnerung. Wir lernen durch Erinnerung und finden auch so manchen Trost durch gute Erinnerungen, vergangene Erfahrungen, Vorbilder von Menschen, die wir lieb haben. Und darum ist es auch so schmerzlich, wenn wir zum Beispiel durch eine Krankheit wie Demenz oder Alzheimer die Fähigkeit der Erinnerung verlieren. Doch die Erinnerung an eine verstorbene Person macht sie nicht lebendig. Es ist ein etwas oberflächlicher Trost, der hier weiter vermittelt wird. Und damit wird auch die Definition von Tod und Leben ein Stück weit relativiert, ein Stück weit verdeckt. In unserer Betrachtung über das Herrenmahl ist mindestens genauso wichtig, das Herrenmahl ist nicht nur eine Erinnerungshilfe. Wir erinnern uns beim Abendmahl nicht an den verstorbenen Jesus Christus, der einst gelebt hat und grausam gestorben ist. Das Abendmahl ist kein Totengedenken. Aber was ist dann gemeint, wenn Jesus sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis? Schlag doch auf 1. Korinther Kapitel 11. Dieses Kapitel, das wir durchgehen, um zu verstehen, worum es im Abendmahl geht. Und hier lesen wir die Verse 23 bis 25. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns Mittel gibst, dass wir dir nahe kommen dürfen. Herr, und dass du uns lehrst, was es heißt, dir nahe zu kommen. Und dass du uns aufhilfst, Herr, in all unserer Schwachheit und in all unserer Trägheit, dass wir uns geistlich aufmachen und dass wir geistlich gestärkt werden und gefüllt werden durch das, was du gibst und wie du dich uns offenbarst. So steh uns auch bei, Herr, an diesem Nachmittag, dass wir dein Wort recht verstehen und recht anwenden und so gesegnet werden durch das, was du gibst. Amen. Zunächst einmal ist es wichtig, das biblische Verständnis von Gedächtnis zu betrachten. Das ist der erste Punkt, das biblische Verständnis von Gedächtnis. Und es ist etwas anderes, als wir es in unserem Sprachgebrauch gewöhnlich verwenden. An etwas oder an jemanden gedenken ist mehr als bloß etwas mental ins Bewusstsein rufen für die in der Bibel. Die Bibel beschreibt das Gedenken als eine Erinnerung, die aber mit einer praktischen Handlung verbunden ist. Das Gedenken, es bleibt nicht nur mental, wenn wir sagen, oh, ich denke an dich oder ich habe an dich gedacht oder ich erinnere mich an dich, dann ist es einfach eine Art Denkprozess. Ja, ich rufe mir etwas neu ins Bewusstsein. Aber in der Bibel äußert sich das Gedenken in der Tat. Ich gebe mal ein paar Beispiele. 1. Mose 8, Vers 1. Und Gott gedachte des Noah und aller Tiere und alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren, da sank das Wasser. Also zu dem Zeitpunkt, wo es heißt, er gedachte an Noah, da handelte er, so dass das Wasser der Sintflut sank. Oder 1. Mose 19, Vers 29. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete, das ist Sodom und Gomorra, da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Also in dem Moment, wo er an Abraham dachte, wo es heißt, er gedachte, da rettete er Lot für den Neffen von Abraham. 1. Mose 30, Vers 22. Und Gott dachte an Rahel, und Gott hörte auf sie und öffnete ihren Mutterleib. 2. Mose 2, Vers 24. Da hörte Gott ihr Ächzen, und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Hier geht es um die Gefangenschaft in Ägypten und die Sklaverei des Volkes Israel in Ägypten. Und Gott dachte an den Bund mit Abraham, und hier beruft er nun Mose, dass er das Volk herausretten soll. 1. Samuel 1, Vers 19. Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten an vor dem Herrn, und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama, und Elkana erkannte Hanna, seine Frau, und der Herr dachte an sie. Und heraus kam ein kleiner Samuel. Immer wenn gesagt wird, dass Gott gedachte, dann meint es nicht, Gott hatte in der Zwischenzeit ganz vergessen, was eigentlich los war, und hat überhaupt nicht mehr an die Leute gedacht, sondern er hat noch nicht entsprechend gehandelt. Und immer da, wo es heißt, Gott gedachte an Abraham oder an Noah, da äußert es sich darin, dass er nun in einer besonderen Weise handelt. Wir Menschen können natürlich etwas vergessen und brauchen manchmal Erinnerungshilfen. Aber auch wenn die Bibel die Gläubigen zum Gedächtnis aufruft, geht es um mehr als das Abrufen von Erfahrungen oder erlernten Erinnerungen, sondern darum, in einer bestimmten Weise zu handeln oder sich in einer bestimmten Weise etwas zu vergegenwärtigen oder zu leben. Ein gutes Beispiel dafür ist das Passafest. In diesem Kontext wurde ja auch das Abendmahl ursprünglich eingesetzt, worauf wir übrigens noch ein anderes Mal eingehen werden. Aber bei der Feier des Passafestes, da sagt Gott schon bei der Einsetzung in 2. Mose 12, Vers 14, und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein, und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Also, hier die erste Generation, die waren Sklaven in Ägypten, sie wurden befreit, das war das Passahlamm, mit dessen Blut die Türpfosten bestrichen wurden, sie haben die Rettung erlebt, die Erstgeborenen aus den Familien der Israeliten, sie sind nicht gestorben, der Todesengel ist vorbeigegangen, alle, die das Blut des Lammes an ihren Türpfosten hatten, und sie sollten das Lamm, das geschlachtet wurde. Sie sollten es als Familie essen, in einer besonderen Weise. Und das sollte ein Fest sein. Und zwar nicht nur für die, die es direkt erlebt haben, sondern auch alle späteren Generationen sollten dieses Fest feiern. Und wie sah das nun aus bei den nachfolgenden Generationen? Das erfahren wir in 5. Mose 6, Vers 20 bis 25. Da sagt Gott zu dem Volk, wenn dein Sohn dich künftig fragt, also hier spricht er von der Zukunft, was bedeuten die Zeugnisse und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, unser Gott, euch geboten hat? Dann sollst du deinem Sohn sagen, Sklaven waren wir beim Pharao in Ägypten. Der Herr aber hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt, und der Herr tat vor unseren Augen große, unheilvolle Zeichen und Wunder an Ägypten, an dem Pharao und an seinem ganzen Haus. Uns aber führte er von dort heraus, um uns herzubringen und das Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen hat. Und der Herr hat uns geboten, all diese Ordnungen zu tun, den Herrn, unseren Gott zu fürchten, damit es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben erhält, so wie es heute ist. Und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, so wie er es uns befohlen hat. Also dieser ersten Generation war aufgetragen, auch den künftigen Generationen immer wieder zu erzählen, was bedeutete eigentlich dieses Passafest. Und sie sollten es erzählen, wir wurden herausgeführt. Und mit diesem Gedächtnis sollten die kommenden Generationen mit hineingenommen werden in die Geschichte der Befreiung und bekennen, dass auch sie befreit wurden. Im Gedächtnis wird gegenwärtig. Wir sind Teil dieser Rettungsgeschichte. Hier besteht ein Zusammenhang. Ich bin mit hineingenommen. Ich handle mit diesem Verständnis, als wäre ich in der ersten Generation dabei gewesen. Was sie verbindet, ist aber nicht allein die Volkszugehörigkeit, sondern der Glaube an Gott, der befreit und segnet. Der Gott, der die erste Generation herausgeführt hat. Er ist es auch, der die nachfolgenden Generationen mit Gnade beschenkt und sie leben lässt. Jedes Jahr sollten die Israeliten auch nach mehreren Generationen ihre ersten Früchte bei der Ernte zum Tempel bringen. Und da sollten sie erklären, die Ägypter misshandelten uns, unterdrückten uns und legten uns harte Arbeit auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr hörte unsere Stimme und sah unser Elend und unsere Mühsal und unsere Bedrängnis. Und der Herr führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken und mit Zeichen und Wundern. Und er brachte uns an diese Stätte und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und nun siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du, Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie vor dem Herrn, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott. 5. Mose 26. Wir sehen hier, im Verständnis der Bibel soll dieses Gedächtnis dazu führen, dass auch die künftigen Generationen verstehen, ich bin mit hineingenommen. Und wenn solche, die Ägypten noch nie gesehen haben, aber wenn sie die Erstlinge ihres Feldes, die Erstlinge der Frucht vor dem Tempel brachten, dann konnten sie sagen, wir wurden gerettet, wir wurden herausgeführt, uns wurde dieses Land gegeben, so wie es heute ist. Und das führte nun zu einem ganz neuen Verständnis. Sie waren bei dem Auszug aus Ägypten gar nicht dabei gewesen, aber sie sind mit hineingenommen, weil sie verstehen, wir leben in diesem Land, weil Gott uns als Volk aus Ägypten befreit hat und das Land Kanaan geschenkt hat. Und die nachkommenden Generationen haben verstanden, das hat etwas mit mir zu tun. Was geschehen ist damals, hat eine direkte Auswirkung auf mich. Und wenn ich mich daran erinnere, erinnere ich mich an Familiengeschichte. Ich erinnere mich an das, was notwendig war, damit ich hier heute stehen kann. Den Segen und die Früchte, die ich jetzt empfange, stehen im Verhältnis mit dem, was geschehen ist. Es ist nicht einfach nur sind nicht einfach nur geschichtliche Fakten, nicht einfach nur irgendwelche historischen Tatsachen, die man aufzählen kann, sondern es verändert das Denken, es verändert das Handeln. Derjenige, der das bekannte vor Gott, er brachte seine Frucht, das Gemüse, all die Gaben, er brachte es mit einer anderen Dankbarkeit, mit einem anderen Verständnis. Ja, es soll direkte Anbetung, es soll Dankbarkeit, es soll Opferbereitschaft und Glaube hervorrufen. Wir kennen das, wenn wir den Geburtstag eines Freundes feiern. Ihr wart sicherlich schon mal auf eine Geburtstagsfeier eingeladen. Dann erinnern wir uns nicht an die Umstände seiner Geburt im Kreissaal oder an die Schmerzen seiner Mutter und das Gewicht und die Körpermaße bei der Geburt, sondern bei einer Geburtstagsfeier gedenken wir der Person, die geboren ist, aber als gegenwärtigen Freund. Wir gedenken den Tag der Geburt, Geburtstag heißt es ja, aber wegen dem, was die Person heute für uns bedeutet. Und so ähnlich, ja, es ist auch beim Hochzeitstag oder sowas, man geht nicht mehr irgendwie nur die ganze Trauzeremonie durch, sondern man freut sich an dem, was sich entwickelt hat. Wichtig ist, durch das Gedächtnis bestätigen wir nach biblischem Verständnis, dass wir nicht nur die Geschichte kennen, sondern Gedächtnis bedeutet, wir gehören zur Geschichte dazu. Wir sind hineingenommen in diese Geschichte. Wir erleben mit, was wir gedenken und handeln und fühlen entsprechend. Ja, im Gedächtnis erleben wir mit und sind mit hineingenommen. Und darum geht es auch beim Abendmahl. Das finden wir auch bestätigt. Zweitens, die Verbindung der Glaubenden mit Christus. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann denken wir nicht nur an das, was wir in der Bibel gelesen haben, was die Apostel uns überliefert haben. Wir denken nicht nur daran, wie Jesus gestorben ist und wie er gekreuzigt wurde und wie er sein Leib und sein Blut hingegeben hat. Wir erinnern uns nicht nur an die Begebenheiten von vor 2000 Jahren, sondern die Bibel beschreibt eine geistliche Teilhabe, eine direkte Verbindung des Gläubigen zu Christus, und zwar auch gerade, was dieses Kreuzigungsgeschehen angeht. Diese Verbindung ist nicht nur eine gegenwärtige Freundschaft oder Gemeinschaft, also dass ich jetzt, Gott hat in mein Leben eingegriffen und seitdem sind wir in einer Weise verbunden, ich bete zu ihm und ich lese in seinem Wort und ich bekomme dadurch Trost, sondern diese Gemeinschaft, diese Verbindung, sie reicht 2000 Jahre zurück. Also zu einer Zeit, in der wir noch gar nicht lebten. Aber das, was auf Golgatha geschehen ist, ist trotzdem unsere Geschichte. Hört einmal, Galater 2, Vers 19. Schreibt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Paulus kannte Jesus noch gar nicht wirklich. Zumindest glaubte er noch nicht an Jesus, als Christus gekreuzigt wurde. Aber er konnte sagen, durch den Glauben bin ich mit Christus gekreuzigt worden. Das, was Christus an Jesus geschehen ist, das ist in einer gewissen Weise an mir geschehen. Oder Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Paulus, er schreibt hier an eine Gemeinde in Kolosse. Aber er kann sagen, durch den Glauben an Christus sind sie mitgestorben. Römer 6, Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben. Und Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Merken wir, was das Neue Testament uns sagt? Jesus ist wirklich unser Stellvertreter. Und das bedeutet, das, was an Christus geschehen ist, das gehört in gewisser Weise zu unserer Geschichte. Durch den Glauben an Jesus ist das, was ihm widerfahren ist, uns widerfahren. Er ist unser Stellvertreter, wir sind in Christus, wie die Apostel immer wieder schreiben. Wir gehören so zu ihm, dass seine Geschichte mit zu unseren Geschichte wird. Das Kreuzesgeschehen geschah vor unserer Zeit und doch ist es mehr als bloß ein bedeutendes historisches Ereignis. Es ist Teil unserer Geschichte, wenn wir durch den Glauben mit Christus verbunden sind. Wenn Jesus also sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis, dann ruft er die Gläubigen auf, sich diese Verbindung und Bedeutung bewusst zu werden und entsprechend zu handeln. Der niederländische Theologe Hermann Ridderbos, er schreibt, das Abendmahl ist ein heilsgeschichtliches Erinnerungsmahl. Es geht dabei nicht nur um das Gedenken eines einmaligen vergangenen Geschehens, sondern um nicht weniger als dessen bleibende, aktuelle Heilsbedeutung. Ein heilsgeschichtliches Erinnerungsmahl. Das, woran wir gedenken, es ist hat eine bleibende Heilsbedeutung für uns. Als Gläubige gedenken wir an die Bedeutung unseres Herrn samt der Kreuzigung und seines Sterbens und der Auferstehung und der Himmelfahrt für uns jetzt. Was Christus für uns jetzt ist, weil wir hineingenommen sind in das Handeln Gottes in Christus. Das, was geschehen ist, es ist für uns und mit uns und an uns geschehen. Und es ist nicht nur etwas Vergangenes, sondern etwas Gegenwärtiges. Wir sind mit hineingenommen. Wir sind mitgestorben. Wir sind mitbegraben. Wir sind mit auferweckt. Wir sind mit eingesetzt. Alle Gnade und alle Segnungen haben wir in Christus. Und drittens die praktische Bedeutung des Gedächtnisses. Gedenken beim Abendmahl heißt also, wir bekennen uns dazu, dass wir hineingenommen sind in die Geschichte Gottes mit den Menschen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dass hier Gott in die Menschengeschichte eingegriffen hat und durch den Glauben haben wir Anteil daran. Und darum lasst uns das Abendmahl feiern zu Christi Gedächtnis, indem wir uns neu der gegenwärtigen Segnungen bewusst werden. Unser Herz soll mit Dankbarkeit erfüllt werden, wenn wir daran denken, was der Herr für uns und an uns getan hat. Wenn wir das Brot essen und den Wein trinken, lasst uns freudig und dankbar daran denken, dass als Jesus Christus starb, wir der Sünde und dem Gesetz gestorben sind. Er hat unsere Schuld bezahlt. Er hat das Gericht für uns auf sich genommen. Da, auf Golgatha, sind wir gestorben. Sind wir bestraft worden. Wurde unsere Sünde ausgetilgt. Das gehört zu unserer Geschichte. Und lasst uns freudig und dankbar gedenken, dass wir mit Christus auferstanden sind und durch ihn wahres Leben haben. Jesus lebt in uns und wir sind in ihm. Und er schenkt uns eine neue Kraft und ein neues Leben, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde leben müssen, sondern in der Neuheit des Lebens wandeln. Lass uns daran denken. Das ist etwas Gegenwärtiges, weil wir mit Christus verbunden sind, weil er unser Stellvertreter ist. So gilt auch seine Auferstehung uns, dass wir neues Leben haben in ihm. Und lasst uns dieses Abendmahl feiern zu Christi Gedächtnis, indem wir neu und entschlossen im Glauben vorangehen und unserem Herrn, der sich für uns, für dich und mich hingegeben hat, treu nachfolgen. Wir haben gesagt, das Gedächtnis, es ruft auf zur Handlung. Also das, was mir neu bewusst wird, das, woran ich Anteil habe, es soll mein Handeln prägen. Paulus ruft Timotheus, seinem Schüler, auf, der Gnadengabe zu gedenken, die er erhalten hat, und sie so neu anzufachen. Ja, er war vielleicht etwas zögerlich, etwas ängstlich, etwas furchtsam. Und Paulus sagt, gedenke der Gnadengabe, die du empfangen hast. Fache sie neu an. Und so sollen auch wir Christi gedenken und die Gnadengabe, die wir in ihm empfangen haben, um ihm zu dienen. Das Abendmahl, es erinnert uns an das, was Christus uns gegeben hat, damit wir neu gestärkt werden zum Dienst. Und schließlich lasst uns dieses Abendmahl feiern zu Christi Gedächtnis, indem wir neu unser Herz ausrichten auf die Liebe Gottes in Christus. All unsere Empfindungen und unsere ganze Gesinnung soll gefüllt werden mit dem, was Christus groß macht. Unser Trachten und Sehnen, unser Denken und Hoffen soll uns zu ihm hinziehen und nicht durch alle möglichen Sorgen und Ablenkungen zerstreut werden. In 2. Korinther 7 berichtet Paulus von seinem Mitarbeiter Titus und er bezeugt, sein Herz ist euch besonders zugetan. Wörtlich heißt es so viel wie seine inneren Gefühle. Seine Eingeweide sind überströmend zu euch, wenn er euer aller Gehorsam denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen habt. Also Paulus, er bekommt den Bericht, Er erlebt Titus. Und wenn Titus von der Gemeinde in Korinth spricht, dann geht sein Herz, dann fließt sein Herz über. Warum? Weil er den Gehorsam erlebt hat. Und kennt ihr das? Es mag vielleicht jemanden geben, der irgendwie alle Daten, alle Fakten von einem Land weiß. Ja? War irgendwo, hat sich ein Lexikon genommen und alles über ein Land in Afrika studiert und kann dir alle Details sagen. Und dann hast du einen, der ist dort gewesen. Und er kann von ganz anderen Dingen sprechen, weil er da war. Nicht nur von Tatsachen, sondern er hat es erlebt und er liebt dieses Land und gibt mit so einer Euphorie, mit so einer Freude Zeugnis davon, wie schön es dort ist, dass man am liebsten gleich mit in den Flieger steigen will. Und so soll auch das Abendmahl sein. Es soll uns nicht nur etwas an Informationen geben, sondern es soll uns dienen zum Gedächtnis an Christus, dass wir es wahrhaftig miterleben und unser Herz neu gefüllt wird, so wie bei Titus. Wenn wir nämlich an den Gehorsam Christi denken, der durch all seine Furcht und all sein Zittern, durch Leiden und Schmerzen sich für uns hingegeben hat. Damit unser Herz neu mit Liebe und Freude an Christus gefüllt wird. Weil wir merken, dass das betrifft uns. Das, was er erlitten hat, wie er gestorben ist, das gilt uns. Wir haben es erfahren. Wir erleben es, weil er unser Stellvertreter ist. Er, unser Retter. Wir wollen das Abendmahl feiern und im Gedächtnis Christi miterleben und neu vergegenwärtigen, dass wir in Christus Teilhaber der Heilsgeschichte Gottes sind. Amen.